Stell dir vor, du bewirbst dich um einen spannenden Job. Du hättest die Stelle wirklich gerne, also tunst du deinen Lebenslauf ein wenig. Du hast dabei zwar ein schlechtes Gewissen, aber es funktioniert. Du wirst tatsächlich genommen. Die ersten Monate läuft auch alles ziemlich gut. Aber eines Tages ruft dich dein Chef in sein Büro, um dir mitzuteilen, dass du entlassen wirst. Wegen Umstrukturierungen und Budgetkürzungen. Du bist zwar zunächst geschockt, vielleicht auch wütend, aber so richtig sauer kannst du dann auch nicht sein. Denn immerhin weißt du, woher es kommt. Offenbar hat dein schlechtes Karma zurückgeschlagen. Oder andersrum, stell dir vor, du schlenderst gut gelaunt aus dem Bioladen und wirfst einem Obdachlosen dein gesamtes Wechselgeld in den Becher. Einfach so, weil dir gerade danach ist. Und noch am selben Tag lädt dich die Person, auf die du schon länger ein Auge geworfen hast, zum Essen ein. Klar, die Belohnung für dein gutes Karma. So oder ähnlich stellen sich die meisten Menschen wohl das Prinzip des Karmas vor. Leider liegen sie damit ziemlich daneben. Denn Karma ist keine ausgleichende Gerechtigkeit und es gibt auch keine göttliche Instanz, die irgendwo Guthaben auf dein Karma-Konto überweist. In Wirklichkeit steckt etwas ganz anderes dahinter. Und genau darum geht es in diesen Blinks. Hallo erstmal, ich bin Heiner von Blinkist. Ich trage zwar keinen Sanskrit-Namen, aber ich durfte mich mit den Gedanken von Yogi Vasudev, besser bekannt als Sadhguru, beschäftigen. Sadhguru ist wohl einer der renommiertesten zeitgenössischen Yogameister Indiens. Seine Schriften haben aber längst den Weg in den Westen und auf die Bestsellerlisten gefunden. Und mit diesem Hintergrund begleite ich dich durch diese Blinks rund um das wahre Wesen des Karmas. Gemeinsam sehen wir, dass Karma kein strafendes Schicksal sein muss, sondern ganz im Gegenteil, ein Weg zu Hoffnung, Selbstbestimmung und Glück. Aber bevor wir dazu kommen, wie du dir Karma zunutze machen kannst, schauen wir uns erstmal an, was eigentlich genau dahinter steckt. Also, fangen wir unseren yogischen Crashkurs gleich mal damit an, was Karma nicht ist. Karma ist keine ausgleichende Gerechtigkeit. Es meint nicht, dass du für vergangene Taten bestraft oder belohnt wirst. Denn es gibt keine übernatürliche Instanz, die Buch darüber führt, wer artig und wer böse war und die einen in den Himmel und die anderen in die Hölle schickt. Also, was bedeutet Karma wirklich? Das Wort selbst stammt aus dem Sanskrit. Übersetzt heißt es so viel wie Wirken oder Tat. Und im Kern meint es nicht mehr und nicht weniger als das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Handlung, egal ob physisch oder geistig, hat eine Folge. Karma umfasst das Wirken von allem, was du denkst oder tust. Damit umfasst es auch den Kreislauf aller Kräfte, die dein Denken und dein Tun beeinflussen. Es ist ja so, du reagierst dein Leben lang auf Umweltreize, geistig, emotional und biochemisch. Mit der Zeit entstehen dabei feste Muster. Du gewöhnst dir einfach an, auf bestimmte Weise auf bestimmte Reize zu reagieren. Und diese Muster formen das, was du als deine Persönlichkeit bezeichnest, als deine Art, mit der Welt zu interagieren. Das Problem ist, dass du dir dieser Prozesse nicht bewusst bist. Du kriegst nicht mit, wie sich diese Muster wie ein Filter in deine Wahrnehmung einschreiben. Und irgendwann hat sich dein Denken und Handeln so weit automatisiert, dass du in bestimmten Situationen dein immer gleiches Programm abspulst. Dabei hast du den Blick für die kausalen Zusammenhänge in deinem Leben längst verloren. Alles fühlt sich irgendwie schicksalshaft an, so als sei dein Leben tatsächlich von einer höheren Macht gelenkt. Da kann man nichts machen, denkst du dir dann. Alles Schicksal, beziehungsweise Karma. Aber so läuft das nicht. Nicht das Karma hat die Kontrolle über dein Leben, sondern du. Du kannst die Muster und Programme in dir umschreiben. Du allein hast die Verantwortung darüber, wie du die Welt erlebst, über dein Karma. Und wenn du das erkennst, ist alles möglich. Genau darum geht es in diesen Blinks. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, die Kontrolle zu übernehmen? Hier kommt ein etwas makaberes Gedankenspiel. Du stehst in der Küche und schnippelst Gemüse. Da sagt dein Partner etwas, das dich maßlos aufregt. Du drehst dich um, verlierst die Kontrolle und rammst ihm das Messer in die Flanke. Bringt dir das schlechtes Karma ein? Oh ja, absolut. Und einen deftigen Gerichtsprozess dazu. Ganz schön brutal, ich weiß. Aber das macht den Gedanken umso anschaulicher. Selbe Szene, andere Vorgeschichte. Stell dir vor, es köchelt schon länger in dir. Die Wut hat sich über Monate zu Gewaltfantasien angestaut. Bis zu diesem Moment in der Küche. Dein Partner kommt auf dich zu, bringt dich in Rage und du schwingst das Messer. In diesem zweiten Fall blüht dir sogar noch mehr schlechtes Karma, weil du die Gewalt über Monate hinweg mit hasserfüllten Gedanken genährt hast. Aber das erklärt sich wohl von selbst. Aber jetzt kommt's. Du sammelst womöglich auch schlechtes Karma, wenn du keine Gewalt anwendest. Wie bitte? Warum das denn? Weil es beim Karma eben nicht nur um deine äußeren Handlungen geht, sondern auch um die Gedanken, die damit verbunden sind. Bleiben wir also beim letzten Beispiel und nehmen einmal an, du machst tatsächlich monatelang gute Miene zum bösen Spiel. Du gaukelst deinem Partner eine heile Welt vor, wünschst ihm heimlich aber die Pest an den Hals. Dabei kommt es aber nie zur Eskalation. Du greifst nie zum Messer und gehst nie gewaltsam auf ihn los. Aber du stellst es dir täglich unzählige Male vor. Was passiert? Du vergiftest dich von innen, quälend langsam. Und gerade das beschert dir am meisten schlechtes Karma. Klingt komisch? Nun, dann mach dir doch einmal bewusst, was Karma nicht ist. Karma ist eben keine korrektive Kraft, sondern das allumfassende Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt aber auch, je mehr Emotionen du mit dir herumträgst, desto größer ist deine karmische Last. Im letzten unserer etwas drastischen Beispiele verschleppst du schwere und dunkle Gefühle. Und entsprechend schlecht geht es dir. Das klingt jetzt vielleicht etwas düster, tatsächlich liegt darin aber eine große Chance. Denn es bedeutet auch, dass sich dein Karma eben nicht deiner Kontrolle entzieht. Karma ist keine schicksalshafte Energie, die unser Leid und Glück bestimmt. Wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, du bestimmst über dein Karma. Das unterscheidet dich von einem Tier. Du bist nicht Gefangener deiner Instinkte und Ängste. Du selbst entscheidest, was du denkst und tust. Führ dir noch einmal Folgendes vor Augen. Karma bedeutet, dass jede Handlung eine Wirkung hat. Und das gilt auch in Situationen, die wir gerne als schicksalshaft, also unabänderlich begreifen. Aber Karma meint auch die Freiheit, selbst über den Umgang mit einer Situation zu bestimmen. Stell dir vor, jemand leidet an einer schmerzhaften Krankheit und beklagt sein Schicksal. Aber in Wirklichkeit schreibt nichts und niemand ihm vor, wie er mit seiner Lage umzugehen hat. Die Krankheit und die Schmerzen mögen unvermeidbar sein. Selbstmitleid hingegen ist eine selbstgewählte Entscheidung ohne großen Nutzen. Du allein bist Herr oder Herrin über deine karmische Last. Du allein entscheidest, welche Absichten und Gefühle du mit dir herumträgst. Wir beamen uns zurück ins Jahr 2013, und zwar in ein Forschungslabor in den USA. Weiße Kittel, blubbernde Reagenzgläser und, leider ja, Käfige voller Versuchstiere. Hier an der Emory University in Atlanta bläst ein Forschungsteam Kirschblütenduft in Mäusekäfige. Gleichzeitig erhalten die Nager schwache, aber schmerzhafte Stromstöße. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen wiederholt das Team diesen Prozess wieder und wieder. Du ahnst, was jetzt kommt. Die Mäuse werden konditioniert. Sie fangen an, den Duft der Kirschblüten mit den Elektroschocks zu verknüpfen. Und irgendwann reicht der Geruch aus, um sie in Panik zu versetzen. Soweit nichts Neues. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Denn die Labormäuse bekommen Nachwuchs. Und obwohl die Babymäuse nie Stromstöße erhalten haben, haben auch sie eine Heidenangst vor dem Duft der Kirschblüten. Und nicht nur das. Diese Angst lässt sich auch noch bei der nächsten, also der dritten Generation, beobachten. Beim Karma ist es ähnlich. Denn wie die Angst vorm Duft der Kirschblüte von einer Mäusegeneration zur nächsten wandert, können wir auch das Karma als eine Art Erinnerung begreifen. Allerdings überdauert diese nicht nur drei Mäuseleben, sondern die Jahrmillionen. Jahrmillionen, sagst du jetzt? Wie soll das denn funktionieren? Lass mich dazu etwas ausholen. Die yogische Tradition unterscheidet 8 verschiedene Dimensionen von Erinnerung. Die ersten 4 beziehen sich auf unser aller kollektives Karma, also darauf, wie wir Menschen durch die Elemente der Natur und dem Erbgut unserer Spezies geformt werden. Dies sind elementare, atomare, evolutionäre und genetische Erinnerung. Die restlichen 4 Dimensionen von Erinnerung sind die, bei denen unsere persönlichen Absichten ins Spiel kommen. Karmische, sensorische, artikulierte und unartikulierte Erinnerung. Im Klartext bedeutet das, Karma überdauert die Zeit. Und zwar auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Zur Erinnerung. Karma beschreibt im Kern die Relation Ursache-Wirkung. Alles Handeln, gedanklich oder physisch, hat irgendwann eine Wirkung. Aber dazwischen kann manchmal eben nicht nur ein Augenblick oder ein Tag liegen, sondern ein ganzes Leben, mehrere Generationen oder gar Jahrmillionen. Bis dahin befindet sich das gesamte Karma, das du im Kreislauf der Wiedergeburten ansammelst, in einer Art Speicher. Dies bezeichnet man als Sanchita-Karma. Dieses Sanchita-Karma ist der Ort, in dem das Karma gespeichert ist, bis es sich manifestiert. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Cloud, in der du gigantische Datenmengen speicherst. Denn deine eigene Festplatte hat gar nicht genug Platz für all diese Erinnerungen. Sanchita-Karma ist die grenzenlose Cloud, in der all die Erinnerungen gespeichert sind, die du theoretisch abrufen könntest. Aber tatsächlich hat niemand im Laufe eines einzigen Lebens Zugang zu all seinen karmischen Erinnerungen. Wir rufen zu Lebzeiten nur einen Teil des Sanchita-Karma ab, das sogenannte Parabdha-Karma, im Deutschen so viel wie das begonnene Karma. Um im Bild zu bleiben, ist das der Teil des Karmas in deiner Cloud, den du herunterlädst und auf deiner Festplatte speicherst, um akut darauf zugreifen zu können. Und weißt du, was du im Laufe deines Lebens mit diesem Teil des Karmas machst? Du wirst es los. Du machst dich davon frei. Du lädst die karmischen Daten herunter und löschst sie dann von deiner Festplatte. Und damit aus der Cloud. Alles klar. Und wie genau wirst du dein Karma jetzt los? Genau darum wird es jetzt gehen. Jede Kultur hat ihre eigenen Ursprungsmythen. In der yogischen Tradition begann alles mit einer absoluten, formlosen und alles durchdringenden Energie, dem reinen Bewusstsein. Und das höchste Ziel eines jeden Menschen besteht darin, wieder eins mit diesem Bewusstsein zu werden. Also, was hält uns davon ab? Kurz gesagt, nicht mehr und nicht weniger als die menschliche Natur. Denn während wir versuchen, irgendwie mit dem Absoluten zu verschmelzen, sind wir gleichzeitig ständig bemüht, im Leben zurechtzukommen. Wir verstricken uns in Kämpfen und Diskussionen und sorgen uns um unsere Karriere, unsere Beziehungen oder den Abwasch. Und damit wären wir schon wieder beim Karma. Denn alles, was wir tun und denken, führt zu karmischer Last. Denn, du erinnerst dich, jede Handlung, jedes Gefühl und jeder Gedanke erzeugt neues Karma. Diese Form von Karma nennen wir Agami-Karma. Und je mehr du dich im Hier und Jetzt in Gedanken und Handlungen verstrickst, desto mehr von diesem Agami-Karma wirst du anhäufen. Aber Moment, war es nicht vorhin noch das Ziel, dieses Karma loszuwerden? Genau. Nochmal, die Gesamtmenge deines Karmas, dieser gewaltige Pool an Erinnerungen und Erfahrungen, befindet sich in deiner karmischen Cloud, dem Sanchita-Karma. Während deines Lebens hast du Zugriff auf einen Teil davon, das Parapta-Karma, und genau das ist die karmische Last, von der du dich im Laufe deines Lebens im besten Fall befreist. Dein ganz persönliches Kontingent, das du abzuarbeiten hast. Das Problem an der Sache ist, irgendwann wandert auch das Agami-Karma, also das Karma, das du im Alltag anhäufst, in die Cloud und wird zu Sanchita-Karma. Und irgendwann, egal ob in diesem Leben oder in einem späteren, erntest du es dann als Parapta-Karma und musst dich mühsam wieder davon befreien. Das heißt, je weniger du dich im jetzigen Leben um dein Karma kümmerst, desto mehr wirst du in Zukunft zu tun haben. Aber wie du das aus dem Alltag vielleicht weißt, ist es meist einfacher, direkt Ordnung zu halten, als hinterher aufzuräumen. Wie du das anstellst, das erkläre ich gleich noch genauer. Für jetzt lautet der Rat, dich ein Stück weit vom Leben zu distanzieren. Das heißt nicht, dass du nicht mehr mit deinen Mitmenschen reden sollst. Aber du sollst dich eben auch nicht zu sehr in Gedanken und Gefühlen verlieren. Ein junger und motivierter Yogi sitzt stundenlang meditierend unter einem Baum. Immerhin will er der Erleuchtung und dem reinen Bewusstsein näher kommen. Aber irgendwann treibt ihn sein knurrender Magen nach Hause. Tags darauf kehrt der Yogi zurück zu seinem Baum, fest entschlossen, diesmal länger durchzuhalten. Er will gerade wieder mit dem Meditieren anfangen, da bemerkt er neben sich einen verkrüppelten Fuchs. Er fragt sich, wie konnte dieses bemitleidenswerte Tier hier draußen in der Wildnis überleben? Tatsächlich klärt sich das Rätsel schon wenige Stunden später auf. Denn plötzlich tritt ein stattlicher Löwe auf die Lichtung. Der Yogi ist vor Angst wie versteinert, aber der Löwe geht zum Fuchs hinüber und wirft ihm ein Stück Fleisch vor die Pfoten. Aha, denkt sich der Yogi, das muss eine göttliche Botschaft sein. Ich muss nur Vertrauen haben, dann wird Gott mir helfen. Ein paar Tage später kommt ein weiser Guru des Weges und findet den völlig abgemagerten Yogi. Er fragt ihn, warum er dort draußen verhungere. Der Yogi erzählt die Geschichte vom Fuchs und dem Löwen und der Guru entgegnet, du hast tatsächlich eine göttliche Botschaft erhalten. Aber warum hast du dich entschieden, ein verkrüppelter Fuchs zu sein, statt ein mutiger und großzügiger Löwe? Eine gute Frage, oder? Nun, die Pointe ist, wenn wir das Karma als Schicksal begreifen, verhalten wir uns genau so. Wir begeben uns in die passive Rolle des Bittstellers, statt das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ja, du sammelst und schulterst karmische Last. Aber du kannst dich dagegen entscheiden, dich von dieser Last erdrücken zu lassen. Wie du das machst? Indem du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst und aus reinem Herzen handelst. Der Schlüssel dazu liegt in der Selbstvergessenheit. Egal, was du angehst, einen Job, einen wichtigen Auftritt oder eine simple Besorgung, mach es mit voller Hingabe, mit Freude und aus reiner Liebe zur Sache, ohne opportunistische Gedanken. Du erinnerst dich, nicht nur deine Handlungen, sondern auch die Absichten dahinter zählen. Wenn du zum Beispiel für eine gute Sache spendest, aber eigentlich nur dein Image aufpolieren willst, dann löst du kein Karma auf. Im Gegenteil, wenn du nur aus Eigennutz, Eitelkeit oder Pflichtgefühl handelst, häufst du sogar zusätzliches Karma an. Wenn es dir aber gelingt, im Hier und Jetzt aufzugehen und selbstlos zu handeln, machst du dich frei von karmischer Last. Dann stellst du dich über die ewige Verkettung von Ursache und Wirkung. Dann lebst du das Glück im Hier und Jetzt, statt ihm verkopft hinterherzujagen. So, jetzt hast du einen guten Überblick bekommen, wie es sich mit dem Karma in deinem Leben verhält. Bleibt uns jetzt noch eine ganz praktische Frage. Wie entlädst du deine karmische Last? Satguru sagt, das Ganze kann auf drei Ebenen funktionieren. Physisch, geistig und energetisch. Beginnen wir bei der ersten, der physischen bzw. körperlichen Ebene. Jede körperliche Berührung kann karmische Energie erzeugen, die dann in dir karmische Ladung hinterlässt. Selbst kleine Gesten wie ein beiläufiger Händedruck. Genau aus diesem Grund grüßen Yogameister wie Sadhguru andere Menschen lieber mit einem herzlichen Namaste und einer Geste, bei der die Hände wie zum Gebet gefaltet werden. Der Wunsch, sich vor karmischer Ladung zu schützen, erklärt auch, warum manche Menschen nur einen romantischen Partner haben oder warum sie bei einem Besuch bei Fremden höflich Getränke oder Essen ablehnen. Okay, so vermeidest du karmische Energie. Aber wie wirst du die los, die du schon angesammelt hast? Dabei helfen zum Beispiel die Dehnübungen und sonstigen Bewegungen beim Yoga. Überhaupt ist körperliche Ertüchtigung ein guter Weg, karmische Energie auszuleiten. Dann gibt es auch bestimmte Orte, die eine reinigende Wirkung auf das Karma haben. Das können Kraftorte sein, wie bestimmte Wasserquellen, Bäume oder Berge. Oder spirituelle Orte, an denen große Mystiker viel Zeit verbracht haben. Nun zur zweiten Ebene, der geistigen. Hier geht es vor allem darum, im Moment zu leben. Man kann sich das gar nicht oft genug bewusst machen. Die Vergangenheit ist Erinnerung, an schöne Kindheitserlebnisse zum Beispiel oder an tolle Reisen. Die Zukunft ist Projektion, die Vorstellung vom Traumjob oder einem erholsamen Urlaub. Aber beides, Vergangenheit und Zukunft, sind am Ende mentale Konstrukte. Sie finden nur in deinem Oberstübchen statt. Die einzig wahre Realität ist die Gegenwart. Das Hier und Jetzt. Darauf solltest du deine Aufmerksamkeit lenken. Erlaube dir, im Moment zu leben. Dann bist du im Einklang mit dir und allem, was dich umgibt. Es ist aber durchaus okay, ab und an in Erinnerungen oder Träumen zu schwelgen. Beides kann dir Kraft geben. Schwierig wird es nur dann, wenn sie zu Ohnmacht oder Passivität führen. Dazu, dass du dich als Opfer deines Schicksals siehst. Last but not least, die energetische Ebene. Hier wird es etwas tricky, aber das erkläre ich dir am besten mit einer kleinen Anekdote. Einmal besuchte Satguru ein Kloster des Jainismus, einer Religion, die etwa zeitgleich mit dem Buddhismus in Indien entstanden ist. Diesen heiligen Ort hatten Jain-Mönche vor 1900 Jahren aus dem Fels gehauen. Satguru verbrachte den ganzen Tag mit anstrengendem Putzen und irgendwann setzte er sich zum Verschnaufen auf eine Felsbank, auf der fast zwei Jahrtausende zuvor ein Jain-Mönch gelegen hatte. Er spürte sofort starke Schwingungen. Der Mönch aus der Antike hatte so viel karmische Energie hinterlassen, dass Satguru die Konturen des Schwingungsfeldes vor sich sehen konnte. Er konnte sogar sehen, dass dem Mönch das linke Bein amputiert worden war, vom Knie abwärts. Das ist natürlich starker Tobak. Der Jaina war seit fast 2000 Jahren tot. Aber das Karma, das seine Lebzeit überdauerte, pulsierte noch immer an Ort und Stelle. Wir haben über das Karma in Körper und Geist gesprochen. Beide vergehen, wenn das Leben eines Menschen erlischt. Aber der energetische Körper lebt weiter und mit ihm all das angestaute Karma. Was auch immer du an karmischer Energie anhäufst, sie bleibt in der Energiehülle deines Körpers bestehen. Energie überdauert alles. Das kennen wir auch aus der Physik. Energie wird niemals aus dem Nichts geschaffen oder ausgelöscht. Und erfahrene Mystiker wie jener Jain-Mönch von vor 2000 Jahren können das Karma ihres energetischen Körpers durch Praktiken wie Yoga oder Meditation ausleiten. Die wirklich Erleuchteten unter ihnen befreien ihren Energiekörper komplett von all seinem Karma. Im Idealfall leiten sie das letzte bisschen Karma sogar genau in dem Moment aus, in dem sie sterben. denn dann verschmelzen sie mit dem Göttlichen, mit der ursprünglichen Kraft, dem reinen Bewusstsein. Stell dir ein ruhiges, anmutiges Gewässer vor, wie einen uferlosen See. Du nimmst einen Eimer und füllst ihn mit Wasser. Und dann noch einen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Inhalten beider Eimer. Nur Wasser aus dem großen, klaren See. Mit uns ist es ähnlich. Es gibt keinen substanziellen Unterschied zwischen dir und einem beliebigen anderen Menschen auf der Welt. Wir alle stammen aus demselben See. Wir sind alle Wasser. Die äußere Hülle des Eimers ist nur eine Illusion. Und ein Mystiker, der all sein Karma aus seinem Energiekörper leitet, ist wie das Wasser in einem dieser Eimer, das in die Unendlichkeit des Sees zurückkehrt. Solche erleuchteten Mystiker fühlen sich schon zu Lebzeiten eins mit ihrer Umwelt. Sie denken keine künstliche Trennung zwischen sich und dem Rest der Welt. Und bei ihrem Tod gelingt es ihnen, aus der materiellen Hülle ihres Körpers zu schlüpfen und dem ewigen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt zu entkommen. Bleibt die Frage, was passiert, wenn du nun kein erfahrener Mystiker, Guru oder Erleuchteter bist, es also nicht schaffst, zu Lebzeiten das begonnene Parapta-Karma von deiner Festplatte zu löschen. Tja, dann wirst du mit deinem physischen Tod körperlos. Ein intensiver Energiekörper ohne materielle Hülle. Oder mit anderen Worten das, was wir gerne als Geist bezeichnen. Das macht es noch schwerer, das verbliebene Karma zu löschen, weil es in diesem körperlosen Zustand noch extremer schwingt. Darum kümmerst du dich im Idealfall früher um dein Karma, solange du noch in deinem physischen Körper steckst. Okay, inzwischen weißt du, was Karma ist und was es nicht ist. Du hast auch eine Vorstellung davon, wie du am besten mit deiner karmischen Last umgehst. Aber ein paar Fragen bleiben. Was hat es zum Beispiel mit der Sache mit der Wiedergeburt auf sich? Musst du das verstehen, um mit dem Karma klarzukommen? Nun, schaden kann es zumindest nicht. Gemäß der yogischen Tradition durchlaufen wir alle denselben ewigen Zyklus aus Leben, Tod und Wiedergeburt. Sprich, auch deine Existenz begann irgendwann mal als einzelliger Organismus. Und von dort aus hast du unzählige Leben und das gesamte evolutionäre Spektrum durchlaufen. Von Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha, heißt es sogar, dass er sich nach seiner Erleuchtung an jedes dieser Leben erinnern konnte, die er je durchlaufen hatte. Diesen ewigen Zyklus der Reinkarnation nennt man Samsara. Und das höchste Ziel einer jeden Existenz besteht darin, irgendwann daraus auszusteigen und mit dem reinen Bewusstsein zu verschmelzen. Erst dann befreist du dich aus dem ewigen Kreislauf des Karmas. Aber bis dahin gilt, dass jede Handlung eine Konsequenz hat und sich so über etliche Lebzeiten hinweg Muster bilden und Erinnerungen übertragen. Aber das heißt nicht, dass du wegen deiner Taten aus irgendwelchen früheren Leben leiden musst. Erinnere dich, Karma ist nicht einfach nur energetische Altlast. Es bedeutet auch, dass du immer die Freiheit hast, wie du das Leben angehst. Ob du dich als Opfer des Schicksals siehst oder innerlich über das tägliche, banale Gefühls- und Gedankenkarussell erhebst. So entscheidet dein Verhalten im Hier und Jetzt über dein Karma in der Zukunft. Deswegen ist es auch nicht nötig, dass du jetzt mit spiritistischen Ritualen anfängst, um in frühere Leben zurückzukehren und dort ungelöste Probleme aus der Welt zu schaffen. Es gibt sehr viel praktischere Lösungen. Doch dazu mehr im Fazit. Wir haben das Konzept des Karma jetzt von etlichen Seiten beleuchtet. Aber zum Schluss möchte ich dir noch einen Vergleich mitgeben. Denn Sadhguru meint, Mit dem Karma verhält es sich wie mit dem Körperschmuck altindischer Kurtisanen. Im antiken Indien trugen diese Kurtisanen häufig ein feines, schmuckvolles Netz um ihren Körper. So eng angelegt, dass es für die Freier nahezu unmöglich zu öffnen war. Oft verzweifelten sie bei dem Versuch, die Frauen zu entkleiden. Dabei gab es einen ganz einfachen Trick. An einer Stelle, mitten im Schmuckgeflecht, gab es einen kleinen Stift. Und wenn man den herauszog, glitt das ganze Glitzerhemd auseinander. Mit dem Karma verhält es sich ähnlich. Auch hier gibt es einen Trick, einen Schlüssel, der alles Wissen über das Karma freilegt. Finde ihn und du verstehst, was es mit allem auf sich hat. Na gut, und wie findest du diesen Stift im Schmuckkleid des Lebens? Naja, ich habe dir ja schon skizziert, wie du deine karmische Last verringerst. Du kannst sie etwa durch Yoga-Übungen ausleiten. Du kannst sie entladen, indem du aus reinem Herzen und aus Liebe zur Sache handelst. Du kannst durch Achtsamkeit lernen, voll und ganz in der Gegenwart zu sein. Du kannst dich in Selbstlosigkeit üben. Und regelmäßiges Meditieren hilft, dich von Sorgen zu lösen und deine Gedanken auf höhere Dinge zu richten. Das alles zielt am Ende darauf ab, wie es in der indischen Lehre heißt, ins Licht zurückzukehren. Dafür musst du aufhören zu fragen, was ist mit mir? Hör auf, in Kategorien wie ich und du zu denken. Lass zu, dass sich dein Ego auflöst. Wenn dir das gelingt, bist du frei von deiner karmischen Last. Dann bist du tatsächlich, erleuchtet.